Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zum Zwischenhalt, unserer besinnlichen Sendung, die heute ganz im Zeichen vom Weltkirchenrat steht. Wir erklären Ihnen in ein paar Minuten, was das genau für eine Institution ist, der Weltkirchenrat zu Genf oder der ÖRK, wie er auch heisst, der Ökumenische Rat der Kirche. Zuerst aber geht es um einen aktuellen Anlass in diesem Zusammenhang. Am Donnerstagabend nämlich hat der ÖRK einen neuen Generalsekretär gewählt. Es ist das der Olav Fixetveit, der 48-jährige Theologe und Pfarrer aus Norwegen, wird Nachfolger von Samuel Kobia aus Kenia. Wer ist der Olav Fixetveit und welche Herausforderungen warten auf ihn? Der Martin Heule hat Antworten.
Das Gebäude, das der Weltkirchenrat zu Genf daheim ist, hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Man hat hier allweil schon seit Jahrzehnten nichts mehr dran gemacht. Und ein bisschen Renovation wäre nicht schlecht. Aber dafür fehlt's Geld. Das Gebäude steht sinnbildlich für den Weltkirchenrat überhaupt. Wo man anschaut, hat es Baustellen. Und alle sagen, ein Neuanfang sei nötig, ein neuer Aufbruch braucht es jetzt. Martin Hirzel, Theologieprofessor und Mitglied vom Zentralausschuss vom Ökumenischen Rat der Kirche, sieht das so.
Der ÖRK hat seit dem Fall der Berliner Mauer und seit der Auflösung der Blöcke sich müssen neu orientieren und müssen neu auch umgehen damit, dass jetzt die Orthodoxen und auch Kirche aus dem Süden eine stärkere Stimme darstellen. Und da denke ich, da sind noch Prozesse im Gang, gerade auch was die Strukturen vom ÖRK anbelangt, die noch nicht abgeschlossen sind.
An Aufgaben, an kniffligen Aufgaben fehlt es nicht. Die Frage ist nur, ob der Weltkirchenrat gerüstet ist für alles, was auf ihn wartet. Der neu gewählte lutheranische Generalsekretär, der Olav Fixetveit.
Ich denke jetzt, dass es ist eine Möglichkeit, dass wir unsere Strukturen und unsere Weise von Arbeit durchdenken. Wir haben nicht alle Ressourcen, die wir uns wünschen können. Und so wird es nie sein. Aber mit weniger Ressourcen müssen wir auch stärker prioritieren, was ist am wichtigsten, was ist die mest effektive Arbeitsweise und was können wir besser mit anderen machen.
Was ist am wichtigsten?
Das Wichtigste ist, dass wir die Agenda für Einheit wirklich hochhalten, aber nicht nur als eine Programm, aber als die Vision für alles, was wir machen. Was wir für Gerechtigkeit machen, was wir für Frieden machen, das ist eine Frage auch, um eins zu sein.
Immer wieder betont Olav Fixetveit, wie wichtig die Einheit der Christen sei. Und damit meint er natürlich in erster Linie die 349 Kirchen, die im Weltkirchenbund organisiert sind, aber auch alle Evangelikalen, die dort nicht dabei sind, und die römisch-katholische Kirche. Und auch immer wieder betont er, wie wichtig das über den innerchristlichen Dialog raus das Gespräch mit dem Islam sei.
Für mich bedeutet es, dass wir müssen Wege finden, wo wir auf lokale, aber auch der globalen Niveau sehr gute Verbindungen haben, persönlich und strukturell, wenn es möglich ist, dass wir offene Linien haben, sowohl für die theologische und prinzipielle Fragen zu diskutieren, aber auch für die aktuellen, heutigen Sachen zu überlegen. Und vielleicht können wir auch gemeinsam uns ausdrücken, was ist gegen unsere Glauben, wirklich? Und was ist unsere gemeinsame Verantwortung als religiöse Lieder und als Lieder von Glaubenden?
Der Olav Fixetveit ist ein Vertreter von einer vergleichsweise reichen Kirche. Eine Kirche, die im Land, in Norwegen, in der Mehrheit ist. Er ist ein Vertreter vom Norden. Der Vertreter vom Süden, wenn man Asien hier mitrechnet, der Park Sung-Wong aus Südkorea, ist ihm aber in der Endausmarchung um den Posten unterlegen, was einige auch bedauern. Etwa der Westschweizer Religionsjournalist Michel Cocher.
Le Conseil œcuménique devant représenter la nouvelle géographie du christianisme, je trouvais que quelqu'un de l'Asie était plus parlant que quelqu'un de l'Europe.
Der Weltkirchenrat müsste die neue Geografie der Christenheit repräsentieren. Da wäre ein Asiate sprechender als ein Europäer gewesen. Ich bin also ein wenig enttäuscht. Ich verstehe aber, dass die Wahl eher ein Zeichen nach innen ist für die Organisation und die Erneuerung als ein Zeichen nach außen. Man hat also jemanden gesucht und auch gefunden, der die Leute zusammenheben kann, der jung ist, der also auch die Zeit hat, um den Weltkirchenrat gründlich zu renovieren. Er hat das schon in Norwegen beweisen. Und denen, die ihm vorwerfen, er sei eher so der Diplomatentyp, sagt er verstehe das als Kompliment.
Ja, also ein Diplomat ist ein Ehrentitel, wenn man gute Verbindungen machen kann. Das brauchen wir alle. Ich bin nicht nur pragmatisch, also ich bin auch prinzipiell, denke ich. Also für uns Christen ist es eine prinzipielle Frage, Einheit zu bilden. Es ist nicht nur eine diplomatische Frage.
Und natürlich hat auch jemand, wo sich der Olaf Fixe in der Presse vorgestellt hat, gefragt, was ihn denn neben seiner Arbeit sonst noch so dich interessiere. Klar sagt er, dass er sich der Familie dort widmet und denen noch das.
Dass ich Makrele fischen kann und viele andere Sachen, die mir Spass machen.
Der Makrelefischer Olaf Fixe-Tweit, im Hauptberuf neuerdings Generalsekretär vom Ökumenischen Kirchenrat, porträtiert von Martin Heule. Sie hören den Zwischenhalt auf DRS1. Der Ökumenische Rat der Kirche zu Genf hat also einen neuen Generalsekretär gewählt. Wir haben es vorhin gehört. Wir stellen Ihnen darum jetzt die Vergangenheit von dem Weltkirchenrat ein bisschen näher vor. Vor genau einem Jahr haben Annette Birschl und Hans-Jörg Schulz unter dem Motto «Die Welt als Gemeinde» an die 60-jährige Geschichte von der Genfer Kirche UNO, wenn man so will, erinnert. Aus dem erwähnten aktuellen Anlass wiederholen wir den Beitrag.
Ich muss gestehen, dass wir hier in unserem Hauptquartier in Genf ein wenig überrascht sind von dem sehr großen Interesse, das von Presse Rundfunk und Cinema für unsere ökumenische Sitzungen gezeigt wird.
Der große Ökumeniker Willem Wissert-Hooft war ganz schön erstaunt, als er mitten in den von Genf ausgehenden Vorbereitungen auf den ersten ökumenischen Kongress nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Plänen auf so viel öffentliches Interesse stieß. Und dieses Interesse sollte nicht abnehmen, als man im August 1948 zusammenkam zur Gründungsfeier in Amsterdam. Es war ein sehr protestantisch geprägter Anfang und entsprechend nüchtern ging es zu, als vor 60 Jahren die UNO der christlichen Kirchen gegründet wurde. Der Dank an Gott war schlicht und dann ergriff am 22. August 1948 der Erzbischof von Canterbury, Geoffrey Fisher, im bescheidenen Versammlungssaal von Amsterdam das Mikrofon.
But on that basis, on that constitution, worked out at Utrecht and circulated to the churches, we are now called upon to give a vote as to whether we do here assembled constitute the World Council of Churches. I put that to the meeting. Those in favor, those against, that is carried nemine contra dissenti. That act.
Wer ist dafür, wer dagegen, keine Gegenstimmen, mithin war der Antrag angenommen. Kaum länger als eine Minute hatte es gedauert und der Ökumenische Rat der Kirchen war gegründet. Die 351 Delegierten aus 146 Kirchen aus aller Welt hatten Kirchengeschichte geschrieben. Sobald nach dem schrecklichsten aller Kriege gelang ihnen der erste ernsthafte Versuch überhaupt, die in vielen hundert Konfessionen zersplitterte christliche Kirche dem Weg zur Einheit ein Stück näher zu bringen. Und dabei ging es den in Amsterdam versammelten Gründungskirchen weder um politische noch um weltkirchliche Macht. Das aber hatte die römisch-katholische Kirche genauso befürchtet wie die orthodoxen Kirchen im Osten Europas. Deshalb untersagte der Vatikan seinen Bischöfen die Reise nach Amsterdam und die russisch-orthodoxe Kirche sagte in letzter Minute ab. Das Moskauer Patriarchat sah in diesem neuen Weltkirchenrat schon ganz in der Sprache des Kalten Krieges ein Instrumentarium westlicher Machtpolitik. Eine Unterstellung freilich, der der erste Generalsekretär des Ökumenischen Rates, der Holländer Willem Wissert-Hooft, sogleich widersprach.
The very fact that we are building a wholly new type.
Da wir einen ganz neuen Typus von interkirchlicher Gemeinschaft bauen, sind unsere Pläne auch leicht zu missverstehen. Ein Missverständnis ist, dass dieser Rat eine Superkirche sein will, die die Kontrolle über die Kirchen erringen will. Unsere Verfassung macht es so deutlich wie möglich, dass der Rat diese Absicht nicht hat. Ein zweites Missverständnis ist, dass der Rat politische Ziele verfolgt. Unsere Aufgabe ist es, in Wort und Tat zu beweisen, dass wir einem Herrn dienen, dessen Herrschaft sicher auch die Politik umfasst. Aber das steht über allen politischen Allianzen und umfasst Menschen aller Parteien und aller Länder.
And embraces men of all parties, all lands.
Die Grundsteine dieser ersten internationalen verschiedener Kirchen waren bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts gelegt worden. Verschiedene Missionsgesellschaften und vor allem junge Ökumenegruppen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit engagierten, rückten grenzübergreifend zusammen. In den 30er Jahren traf man sich ein erstes Mal in Utrecht, doch einen schnellen ökumenischen Zusammenschluss verhinderten die Nazi-Barbarei und der Zweite Weltkrieg, in dem ja auch die deutschen Kirchen, die sehr stark im Mittelpunkt ökumenischer Bemühungen standen, einiges an Mitschuld auf sich luden.
Dass die deutschen Kirchen bei der Gründung in Amsterdam überhaupt dabei sein konnten, war auch Wissert-Hooft zu verdanken. Denn er war überraschend bereits im Oktober 1945 mit einer Delegation nach Stuttgart gereist, zur ersten Sitzung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und er hatte die deutschen Kirchen zu einem Schuldbekenntnis gedrängt. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis machte das gemeinsame ökumenische Handeln erst möglich. So waren die deutschen Kirchen 1948 dabei. Ja, der Berliner Bischof Otto Dibelius hielt auch die Predigt beim Abschlussgottesdienst am 4. September 1948 in der Amsterdamer Nieuwe Kerk.
Und wenn wir Versammlungen der Christen aus neutestamentlicher Zeit ansehen, wie sie zusammenkamen, die Apostel mit Paulus und der Gemeinde von Jerusalem, ich denke, es lacht mir das Herz im Leibe. Ei, denke ich, ist bei euch damals der Heilige Geist gewesen, wie das ja geschrieben steht. Dann ist der Heilige Geist auch in unserer Mitte gewesen in Amsterdam.
Lutheraner, Methodisten, Reformierte, Anglikaner, sie alle bekannten einander, wir haben die feste Absicht, beieinander zu bleiben. Das erklärte Ziel des in den Trümmern des Krieges entstandenen Weltkirchenrates war die Einheit der Kirchen und die Einheit der Welt. Grenzen sollten gesprengt, der Friede allmächtig, Krieg nie mehr möglich sein. Auf diesem Weg zur Einheit wurde der Weltkirchenrat die ersten zwei Jahrzehnte von Generalsekretär Willem Wissertoft souverän geführt. Der Holländer, der im Krieg von Genf aus Widerstandsgruppen organisiert und zahlreichen Juden geholfen hatte, hätte genauso gut Generalsekretär der Vereinten Nationen werden können. Vielsprachig, willensstark, von hohen diplomatischen Gnaden und ein guter Manager zugleich, ein Theologe mit dem Format eines Staatsmannes. Vor der Amsterdamer Gründungsversammlung war Wissertoft noch eigens nach New York gereist, um sich mit dem Milliardär John D. Rockefeller zu treffen. Es gelang dem Holländer, den Amerikaner für seine ökumenische Vision zu faszinieren, vor allem aber für seinen Plan, eine Akademie für Laientheologen zu gründen, eine Akademie, die noch heute in Bosse am Genfer See untergebracht ist. Wie viel brauchen Sie, soll Rockefeller gefragt haben. Was Wissertoft antwortete, ist nicht bekannt. Nur so viel, der Generalsekretär kam mit einem Scheck von über $1 Million aus New York zurück. Der Ökumenische Rat der Kirchen konnte mit seiner Arbeit beginnen. Die neutrale Schweiz wurde das Gastland, das internationale Genf die Gaststadt.
Wissertoft gelang es auch, dass die orthodoxen Kirchen aus Osteuropa doch noch Mitglied wurden. 1961 trat zunächst die russisch-orthodoxe Kirche dem Weltkirchenrat bei. Die Orthodoxen vertreten etwa 100 Millionen Christen und damit ein Viertel der Mitglieder im Weltkirchenrat. Kein Wunder, dass sie dann noch einen festen Block bildeten, theologisch und politisch. Die theologische Arbeit wurde schwieriger. Hatten schon die Protestanten Mühe, sich in Fragen von Taufe oder Abendmahl zu einigen, so wurde es nun noch problematischer mit dieser über 1000 Jahre alten Kirche. Und immer wieder war da das Misstrauen der Orthodoxen. Der Weltkirchenrat wolle die Lehrautorität, wolle eben doch die Superkirche sein.
Im Rückblick gelten die 60er und 70er Jahre als die Blütezeit der Ökumene. Neben theologischen Diskussionen, neben Programmen für die Mitgliedskirchen, gerade auch in den Entwicklungsländern, bestimmten politische Themen die Tagesordnung der Ökumene. Oft genug war in dieser Zeit vom Heiligen Berg aus eine prophetische Stimme zu hören. So etwa 1966 bei der Konferenz Kirche und Gesellschaft in Genf, bei der direkt aus den USA der Pfarrer und Bürgerrechtler Martin Luther King zugeschaltet wurde und die Kirchen zum konkreten Handeln aufrief.
Daher muss die Kirche daran erinnert werden, dass sie weder Herr noch Sklave des Staates ist, sondern sein Gewissen ist. Sie muss den Staat führen und kritisieren, aber niemals zu seinem Werkzeug werden. Wenn die Kirche nicht ihre prophetische Stimme zurückgewinnt, wird sie zu einem unwichtigen sozialen Club ohne moralische oder spirituelle Autorität.
Eine Rede aus dem Jahr 1966 von Martin Luther King in einem Beitrag von Annette Birschel und Hans-Jörg Schulz. Mehr über den Weltkirchenrat hören Sie morgen am Morgen um 8:30 in der Sendung Perspektiven auf DRS2.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know.
Der DLS1-Zwischenhalt am 9 Minuten vor 7. Wer die Landschaft von Interlaken, das Bödeli, nicht gesehen hat, der kennt die Schweiz nicht. Das Gebiet zwischen dem Thuner und dem Brienzersee ist nämlich das Allerherrlichste in diesem unbegreiflich schönen Lande. Beschreibungen sind keine zu machen, weil Worte nicht genügen. Ich zeichne wütig drauf los, um die strahlende Schönheit dieses Wunderlandes auf dem Papier festzuhalten. Das hat im Sommer 1842 der 33-jährige Komponist Felix Mendelssohn in einem Brief geschrieben. Und offenbar haben andere eine ähnlich hohe Meinung gehabt zu Interlaken, weil der Touristenstrom auf das Bödeli rauf ist immer mächtiger geworden. Es hat immer mehr Gasthäuser und Geschäfte gegeben und auch die Wohnbevölkerung ist tüchtig angewachsen. Die ehemalige Fischersiedlung ist dementsprechend immer städtischer geworden. Und wo der russische Schriftsteller Leo Tolstoi 1857 in Interlaken war, ist er überzeugt, das sei die schönste von allen Schweizer Städten. Bei der Wende zum 20. Jahrhundert hat sich der Ort mit dem berühmten Blick auf die Jungfrau zum mondänen Kurort gewandelt. Ein Reiseführer von 1900 beschreibt es so: Im Sommer die bunteste, belebteste Fremdenkolonie und bevorzugter Rendezvous-Ort von Reisenden aller Stände und Länder, der Brennpunkt des Luxus und des Komforts der vornehmen Touristenwelt. Unter den Feriengästen hat es immer mehr Katholiken gehabt und auch die katholische Minderheit am Ort selber ist stetig angewachsen. 1842 haben die Katholiken die Erlaubnis bekommen, jeweils während der Sommersaison im ehemaligen Kloster die Messe zu feiern. Später ist das Angebot aufs ganze Jahr ausgedehnt worden. 1895 ist dann die eigene Pfarrei gegründet worden und 11 Jahre später, 1906, hat man den Grundstein gelegt für die katholische Heiliggeistkirche. Am 23. August 1908 hat der Bischof von Basel den grosszügigen Neubau, eine neugotische Anlage, können einweihen. Zum Glück gehören seit 1926 drei Glocken. Von genau einem Jahr aber, am Sonntag, 31. August 2008, ist eine grosse vierte Glocke von rund 100 Kindern in den Turm aufgezogen worden. Die Inschrift von der zweitgrössten Glocke aber lautet: Jetzt und für immer sei gelobt, Jesus Christus. Thank you. Glocke von der katholischen Heiliggeist-Kirche zu Interlaken zum Abschluss vom heutigen Zwischenhalt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.